Im letzten Jahr wurden in der ganzen Welt 2.443 Milliarden US-Dollar nur für Waffen, Kriege und Armeen ausgegeben.
Ja, und sich dieser Macht auch bewusst zu sein, die man dann hat von unten.
Wenn man mal zurückschaut in die Geschichte der Abrüstung, dann muss man ganz nüchtern feststellen, dass vor allem drei Kategorien von Waffen abgerüstet wurden: was man nicht mehr braucht, was es noch nicht gibt oder was man selbst nicht hat.
Disarm – Friedensgespräche
mit Linda Peikert und Jan van Aken. Heute ist Montag, der 22. April 2024. Ihr hört die 14. Folge von Disarm und heute geht es um Aufrüstung und um Abrüstung. Abrüstung, da sprechen wir dann darüber, wie funktioniert das überhaupt, wie ist der Stand der Dinge.
Ja, und kleiner Spoiler, echt schlecht, würde ich sagen.
Und wie? Ja, leider. Aber wir schauen uns auch an, wie kann Abrüstung von unten funktionieren, also von der Zivilgesellschaft heraus. Und dazu haben wir dann doch ein paar echte Mutmachgeschichten mitgebracht.
Ja, und in dieser Folge sind wir mal so richtig top aktuell. Heute Morgen hat SIPRI die neuesten Zahlen zu den weltweiten Militärausgaben veröffentlicht und da stellen wir euch jetzt direkt auch mal einen Teil davon vor. Ich muss sagen, die Zahlen sind heftig gestiegen. In der ganzen Welt ist die Aufrüstung in vollem Gange.
Mal kurz zum Hintergrund. SIPRI, das ist das Stockholm International Peace Research Institute und ich denke mal, das ist das renommierteste Friedensforschungsinstitut weltweit. SIPRI veröffentlicht einmal im Jahr, immer im April, die Zahlen zu Militärausgaben, auf Englisch Military Expenditures. Dazu haben sie auch eine Datenbank online, in der sie die Daten für fast alle Länder der Welt parat haben. Ein echter Schatz, wenn man mal mehr über Aufrüstung und Abrüstung wissen will. Und ich weiß, ich habe da schon so oft mal reingeschaut, wenn man mal die eine oder andere Zahl brauchte. Aber bevor wir darauf eingehen, Linda, eins vorweg, haben wir ganz vergessen. Wir haben heute nämlich Geburtstag. Heute, vor ziemlich genau einem Jahr, kam die erste Disarm-Folge raus. Herzlichen Glückwunsch, Linda.
Wow, ja, danke, ebenso. Und ich hoffe, da folgen noch ganz viele Geburtstage und irgendwann auch eine Geburtstagsparty. Ich glaube, die gibt's hier beim ersten Jahr noch nicht, ne?
Nee, aber beim nächsten Mal.
Beim nächsten Mal. Okay, ja, dann fangen wir gleich mal mit der wichtigsten Zahl des heutigen Tages an, oder? Die weltweiten Militärausgaben sind im letzten Jahr um 6,8% gestiegen. Im letzten Jahr wurden in der ganzen Welt 2.443 Milliarden US-Dollar nur für Waffen, Kriege und Armeen ausgegeben. SIPRI sagt, das ist der höchste Wert, den sie je gemessen haben. Also man kann sich das ja auch ganz schlecht vorstellen, wie viel das eigentlich ist.
Ja, Hammer. Und diese Steigerung innerhalb von nur einem Jahr um 6,8%, das ist richtig hoch. Bevor ihr jetzt denkt, naja, okay, letztes Jahr war ja auch so richtig Inflation. Nee, diese 6,8% Steigerung sind schon inflationsbereinigt. Das heißt, es wurde alles auf den Wert des Dollars von 2022 umgerechnet, damit man eben erkennen kann, ist das ein wirklicher Anstieg oder ist das nur Inflation? Und wie gesagt, 6,8% ohne Inflation.
Ja, das finde ich halt auch nochmal krass, wenn man das bedenkt, dass es wirklich ohne Inflation ist. Und diese 6,8% ist tatsächlich der höchste Anstieg in den letzten 15 Jahren. Also da ist so ganz offenbar ein Wettrüsten in vollem Gange. Und dieses Wettrüsten, das wollen wir uns jetzt auch mal genauer anschauen. Wer rüstet da eigentlich gegen wen auf? Sind es vor allem die drei aktuellen Konflikte, die die Rüstungsspirale antreiben, also die drei größten aktuellen Konflikte? Russland-Ukraine-Krieg, der Krieg im Nahen Osten und als drittes der Wettlauf zwischen China und den USA.
Ja, fangen wir mal ganz vorne an. Natürlich verschlingt der Russland-Ukraine-Krieg Unmengen an Geld. Seit der russischen Annexion der Krim hat die Ukraine zum Beispiel seine Militärausgaben verdreizehnfacht, laut den SIPRI-Zahlen. Im Moment gibt die Ukraine über die Hälfte aller Staatsausgaben für Verteidigung gegen die russische Invasion aus. Völlig nachvollziehbar, aber ein irrer Wert. Über die Hälfte des Haushalts.
Ja, und auch Russland kommt halt der Krieg richtig teuer zu stehen, ne? Also die haben ihre Militärausgaben massiv erhöht. Mittlerweile gehen 16% des russischen Staatshaushaltes in den Krieg. Also das sagt SIPRI. Und das ist das höchste Level in Russland seit dem Ende des Kalten Krieges.
Was ich ganz spannend finde, ich habe mal die aktuellen Ausgaben von Russland und der Ukraine miteinander verglichen. Die liegen gar nicht so weit auseinander. Jedenfalls, wenn man bei der Ukraine noch die ganzen Gelder dazu zählt, die sie von anderen Ländern als Militärhilfe bekommen, dann haben beide so etwas über 100 Milliarden an Militärausgaben gehabt.
Ja, aber das heißt natürlich ja gar nicht, dass die jetzt auf dem Schlachtfeld gerade gleich stark sind. Denn all die Raketen, mit denen Russland die Städte in der Ukraine flächendeckend angreift, die sind ja schon vor Jahren gebaut und auch bezahlt worden. Ja, das gilt ja auch für Panzer und Munition, also für alles eben. Und das ist ein Riesenunterschied zwischen den beiden Ländern, was die Militärkraft angeht, auch wenn diese Ausgaben sich langsam anleveln.
SIPRI schreibt auch, das finde ich auch wichtig, dass die genauen Zahlen für Russland gar nicht so richtig bekannt sind, weil die russische Regierung seit Kriegsbeginn nicht mehr so richtig transparent ist mit den Zahlen. Das sind also eher Schätzungen von SIPRI, die in der Regel aber ziemlich gut sind, weil SIPRI einfach gut ist in diesen Dingen.
Ja, und der Russland-Ukraine-Krieg, der führt natürlich nicht nur in diesen beiden Ländern zu einer Aufrüstung. Auch in den NATO-Ländern steigen die Zahlen natürlich massiv an. Wirklich, ich habe mir mal die Tabelle mit den einzelnen Ländern angeguckt. Den größten Zuwachs hatte zum Beispiel Polen, plus 75% in einem Jahr. Oder Finnland, und die grenzen ja direkt auch an Russland. Das ist also so ein klassisches Wettrüsten. Wenn Russland erhöht, erhöhen wir auch. In der Antwort wird Russland wieder erhöhen. Und wenn das nicht gestoppt wird, dann leveln die sich gegenseitig immer weiter hoch.
Ich glaube, das ist wirklich der Beginn eines neuen Wettrüstens, den wir gerade sehen. Keine gute Nachricht. Aber kommen wir mal zum zweiten Konflikt, der die Militärausgaben im letzten Jahr in die Höhe getrieben hat. Und das ist der Israel-Hamas-Krieg. Auch Israels Ausgaben haben von 2022 auf 2023 massiv zugelegt. Tatsächlich haben sich ihre Militärausgaben im letzten Jahr um 24% erhöht. Und es geht fast alles auf den Krieg in Gaza und an der Grenze im Norden zum Libanon zurück. Denn SIPRI kann die Zahlen so richtig monatsaktuell aufschlüsseln. Und ab Oktober, nach dem fürchterlichen Massaker der Hamas am 7. Oktober, sind die Ausgaben dann richtig in die Höhe geschnellt und haben sich im Vergleich zu den Vormonaten fast verdreifacht. Ich denke mal, aber das ist jetzt meine Vermutung, ein Großteil davon sind wahrscheinlich Personalkosten, denn es wurden ja nach dem 7. Oktober hunderttausende Reservistinnen einberufen und die wollen ja auch bezahlt und ausgerüstet werden.
Ja, das stimmt. Das finde ich voll den schlauen Gedanken. Da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, aber natürlich die ganzen Löhne, die da noch anstehen, dadurch, dass die Reservistinnen jetzt wieder in Dienst berufen wurden. Mhm. Ja, das sind jetzt so diese aktuellen Steigungen. Aber insgesamt muss man ja sagen, sind die Militärausgaben in der Region auch so schon unfassbar hoch. Ne? Wenn man mal die Länderlisten durchgeht und schaut, wer eigentlich im Vergleich zur Gesamtwirtschaft am meisten fürs Militär ausgibt, dann liegen die meisten Länder davon in der Golfregion. Und das ist halt das Ergebnis von Jahrzehnten der Konfrontation und Spannung in der Region, oder Jan?
Naja, genau. Das sind diese Jahrzehnte Konfrontation, aber die haben eben auch die Kohle. Also Saudi-Arabien gibt mal so locker 7% ihres Bruttoinlandsproduktes für das Militär aus. Das hat alles Ölgeld.
Boah.
Ja. Aber jetzt nochmal zum dritten Motor der Aufrüstung, und das ist der Konflikt zwischen China und den USA. Das ist noch kein heißer Krieg und das wird er hoffentlich auch nie.
Ja, und genau darum geht's dann auch in unserer nächsten Folge bei Disarm im Mai. Da schauen wir nämlich nach China und Taiwan und wie groß da die Kriegsgefahr eigentlich ist. Hört da gerne mal rein nächsten Monat.
Ja, aber auch als kalter Krieg treibt diese Konkurrenz zwischen China und USA die Militärausgaben so richtig in die Höhe. Die beiden sind mittlerweile mit ganz großem Abstand die Länder mit den höchsten Militärausgaben. Die beiden, China und USA allein, geben genauso viel für das Militär aus wie alle anderen Länder der Welt zusammengenommen. Ich meine, die USA sind ja eh schon ganz oben auf. China hat in den letzten Jahren aber so richtig aufgeholt. Ich mache hier mal einen kurzen Werbeblock, weil wir haben bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung heute auch eine Kurzstudie zu den globalen Militärausgaben veröffentlicht mit einigen ziemlich coolen Grafiken. Falls ihr also mal selbst Vorträge dazu halten müsst, findet ihr da richtig gutes Material.
Ja, und in der Grafik mit der Entwicklung der Militärausgaben der größten Länder sieht man, wie China so ab 2000, 2001 richtig ansteigt. Davor dümpeln die da unten rum mit Russland oder Deutschland und dann geht es richtig steil bergauf. SIPRI schreibt dazu, dass die chinesischen Militärausgaben seit 29 Jahren ununterbrochen steigen. So etwas hat es noch nie für irgendein Land gegeben seit dem Zweiten Weltkrieg. So muss ich mir vorstellen.
29 Mal in Serie, weißt du, woran mich das erinnert? Ich weiß ja, du magst kein Fußballländer, aber das hört sich echt an wie Bayer Leverkusen. Die haben diese Saison die ersten 29 Spiele hintereinander gewonnen und waren dann Meister.
Boah. Ja, nur dass China nicht Meister ist. Das sind in dieser Kategorie des Militärs halt immer noch die USA, ne?
Ja.
Und zwar mit riesigem Abstand. Die geben immer noch 3-mal so viel fürs Militär aus wie China, trotz dieser 29 Jahre Aufrüstung.
Ja, in unserer Grafik mussten wir sogar die Skala verkleinern, damit die USA überhaupt noch mit drauf kamen. Das ist einfach das größte Militär der Welt.
So, aber jetzt wollen wir auch noch mal schauen, was sich so im Bereich Aufrüstung jenseits der 3 Megakonflikte tut. Und erstmal ein Blick nach Afrika. Ganz Afrika, über 50 Länder zusammengenommen, geben weniger Geld fürs Militär aus als Deutschland. Also insgesamt 52 Milliarden Euro. Immer noch viel Geld, aber im weltweiten Vergleich halt richtig wenig. Es ändert nichts daran, dass nach wie vor die meisten Kriege in Afrika geführt werden. Aber diese vergleichsweise niedrigen Ausgaben fürs Militär, die sagen jetzt ja auch leider nicht wirklich was über die Friedfertigkeit der Region aus, ne?
Nee, aber ich muss sagen, ich fand die Zahl auch überraschend, weil wenn wir über Kriege hören, liegen die meistens in Afrika, aber dass da im Vergleich so wenig fürs Militär ausgegeben wird, auch spannend. Aber ehrlich gesagt muss ich sagen, die größte Überraschung für mich ist Indien. Die habe ich beim Militär nie so richtig auf dem Schirm gehabt. Und ehrlich gesagt, wenn ich an Indien denke, denke ich eher an Mahatma Gandhi und den friedlichen Weg zum Frieden und so. Aber das ist halt schon lange her. Tatsächlich liegt Indien nach USA, China und Russland auf Platz 4 der Liste. Die hatten in den letzten 10 Jahren enorme Zuwächse und ihre Militärausgaben liegen nun deutlich über 2% des Bruttoinlandsproduktes. Sipri sagt dazu, der Motor für die hohen indischen Militärausgaben sind natürlich die dauerhaften Spannungen mit Pakistan und mit China.
Ja, und die gute Nachricht, die kommt aus Lateinamerika. All die Länder in Mittel- und Südamerika, also gesamt Lateinamerika zusammen, geben auch weniger für das Militär aus als Deutschland. Und ich meine, da reden wir auch über so Staaten wie Brasilien oder Mexiko. Und in Südamerika sind die Ausgaben auch über die letzten 10 Jahre deutlich rückläufig. Da stellt sich mir doch die Frage, ob Lateinamerika nicht auch ein Motor für globale Abrüstung sein könnte. Also was, wenn Brasilien als größtes Land in Südamerika die Initiative ergreift und mit den ganzen Nachbarstaaten gemeinsam abrüstet?
Ja, super Idee. Da werden wir nachher bei der Abrüstung nochmal drauf zu sprechen kommen. Wenn alle gleichzeitig da in Südamerika ihren Militärhaushalt absenken, dann bleibt doch die relative Sicherheit für alle gleich und alle sparen wahnsinnig viel Geld.
Aber vorher nochmal einen kurzen Blick auf die NATO und dann sind wir fertig mit den aktuellen SIPRI-Zahlen. Ich fand da 2 Zahlen sehr bemerkenswert. Zu einem haben 20 der 31 NATO-Länder das sogenannte 2%-Ziel der NATO nicht erreicht. Zur Erinnerung, das 2%-Ziel heißt, dass jedes Land der NATO mindestens 2% ihres Bruttoinlandprodukts für das Militär ausgeben sollte. 2/3 der NATO hat dieses Ziel also gerissen und das finde ich echt wichtig, weil hier in Deutschland immer so getan wird, als ob das ein Heiligtum und unantastbar ist. Das wird aber in anderen Ländern offenbar deutlich entspannter gesehen. Und die 2. Zahl, die mich echt beeindruckt hat, die NATO gibt mehr Geld fürs Militär aus als alle anderen Länder zusammen. 55% aller weltweiten Ausgaben macht die NATO. Und das ist einfach mit einem riesen Abstand der mächtigste Militärblock unserer Zeit.
Ja, auch dazu, zu diesen 55% aller weltweiten Militärausgaben macht die NATO, haben wir eine schöne Grafik in unserer aktuellen Studie zu den Militärausgaben. Kann ich euch nur empfehlen. Wobei ich das jetzt nochmal ein bisschen komplizieren möchte. Also SIPRI gibt seine Zahlen ja alle in US-Dollar an, die jeweils von den nationalen Währungen umgerechnet wurden. Das ist ja auch völlig richtig so. Nun gibt es aber das Argument, dass es natürlich große Unterschiede in der Kaufkraft gibt. Also mit dem Dollar kann ich in Russland deutlich mehr Brot kaufen als in Deutschland. Ich kann damit auch deutlich mehr Milch kaufen oder deutlich mehr Panzer kaufen als in Deutschland. Also ein Dollar ist da mehr wert von der Kaufkraft her. Und deshalb hat vor einigen Jahren mal eine Forschungsgruppe am BIC, dem Bonn International Center of Conversion, das ist ein sehr renommiertes Friedensforschungsinstitut in Deutschland, die haben mal die SIPRI-Zahlen umgerechnet auf die tatsächliche Kaufkraft. Und dann verschiebt sich natürlich ein bisschen das Verhältnis. Auch dazu haben wir eine schöne Grafik in unserer Kurzstudie zu Militärausgaben weltweit. Der Unterschied zwischen USA auf der einen Seite und China und Russland verringert sich dadurch natürlich. Und trotzdem führt die USA immer noch mit riesigem Abstand, selbst wenn man die Kaufkraft berücksichtigt.
Damit sind wir mit den aktuellen Zahlen von SIPRI durch und gleich schauen wir uns nochmal genauer an, wie auch und gerade in Zeiten einer solchen Hochrüstung, Abrüstung funktionieren könnte. Erstmal aber ein ganz großes Dankeschön an SIPRI für die tolle Arbeit, die sie machen, aber auch dafür, dass wir vorab schon mal in die Daten reinschauen durften.
Ja, danke sehr dafür und vielleicht erinnert ihr euch, wir hatten ja schon mal eine Expertin von SIPRI hier, Claudia Pfeiffer-Cruz, in unserer Folge zu den Blauhelmen. Ich glaube, das war die Folge 6 von Disarm.
Die Military Expenditures ist nur eine von drei Datenbanken, für die SIPRI weltweit bekannt ist. Bei den anderen beiden geht es um Waffenexporte und um Rüstungsindustrie. Das Tolle an allen drei Datenbanken ist, dass sie die Länder vergleichbar machen, indem sie an allen Ländern die gleichen Kriterien festlegen. Deshalb müssen die SIPRI-Zahlen für Deutschland zum Beispiel auch nicht ganz genau mit dem Etat des Verteidigungsministeriums übereinstimmen, weil SIPRI möglicherweise auch Dinge mitzählt, die in Deutschland in anderen Etats versteckt sind. Und das finde ich eben auch eine, und das macht ja eben ihre Arbeit auch so besonders wertvoll.
Ja, und zwar in allen drei Datenbanken. Da kannst du wirklich mal anfangen, Länder zu vergleichen. Und ich bewundere SIPRI einfach auch für ihre Liebe zum Detail, muss ich sagen. Ich hatte im letzten Jahr mal die Gelegenheit, mit dem Chefrechercheur zu den Militärausgaben bei SIPRI zu sprechen. Der heißt Nantian. Und der kann dir wirklich bis ins Kleinste auseinandersetzen, was die UNO als Militärausgaben zählt, was bei der NATO dazu gezählt wird und warum die unterschiedlich zählen und wirklich bei jedem einzelnen Punkt, warum SIPRI das mitzählt und das nicht. SIPRI hält sich da eher so an die UNO-Definition, aber auch nochmal mit kleinen Abweichungen, weil sie das sinnvoller finden.
Wow, voll spannend, dass du auch so diese Gelegenheit hattest, Nantian dann kennenzulernen und von ihm da so eine kleine Extra-Erklärung nochmal bekommen hast.
Ja.
Und falls ihr jetzt selbst auch mal die Daten reinschaut, ist eins auch so ganz besonders wichtig, wenn Jahre miteinander verglichen werden, also zum Beispiel die Steigerung von 2022 auf 2023, dann ist da immer schon die Inflation rausgerechnet. In ihren Datenbanken wird alles in einem konstanten 2022er US-Dollar angegeben. Nehmen wir zum Beispiel die wichtigste Zahl des heutigen Tages, die Steigerung um 6,8% im letzten Jahr. Da ist dann die Inflation schon ausberechnet.
Ja, und ich bin natürlich voll drauf reingefallen, ne? Also ich, als ich die Zahlen bekommen habe, gleich erstmal rumgerechnet und habe dann die absoluten Zahlen von 2022 und 2023 miteinander verglichen und ausgerechnet. Und dann kamen da über 9% raus. Und ich so, wieso 6,8? Da steht doch 9. Und habe ich nachgefragt und haben sie nochmal erklärt, ja, Jan, inflationsbereinigt und so. Mein Fehler, also die 6,8% sind richtig. Um das jetzt nochmal abzuschließen hier, ich weiß nicht, kannst du dir vorstellen, was so eine Summe von 2.443 Milliarden Dollar sagt? Mir ist das zu hoch.
Nee, ich kann mir das auch ganz schlecht vorstellen. Aber SIPRI liefert ja so eine ganz anschauliche Zahl dazu. Und die haben ausgerechnet, wie viel das für jeden einzelnen Menschen bedeutet, wie viel Militärausgaben pro Kopf der Bevölkerung anfallen. In Deutschland sind es dann sage und schreibe 750 Euro, die direkt an die Bundeswehr gehen. Also Babys sind da sogar mitgezählt. Guck dir mal deine Steuererklärung an und stell dir mal vor, dass von deinen Steuern erstmal 750 Euro direkt an die Bundeswehr weggehen.
Kann man das nicht einfach verweigern und sagen, ich zahle meine Steuern, völlig richtig, aber diese 750 Euro gehen nicht an die Bundeswehr, die gehen lieber woanders hin. Ich weiß noch, ich glaube, das war... Ja, das muss 1991 beim ersten Golfkrieg da gewesen sein. Da gab es so eine Aktion, Steuern zu Pflugscharen oder entwaffnet eure Steuern oder so. Und ich glaube, die Grünen haben damals sogar ein, in Anführungsstrichen, Gesetz zur Befreiung von Militärsteuern im Bundestag eingebracht.
Das finde ich ein spannendes Gesetz und da scheinen die Grünen ja auch noch so richtig grün gewesen zu sein. Aber ja, ich weiß ja nicht. Ich finde die Aktion eigentlich nicht so gut, weil da ja auch jede und jeder so vereinzelt für sich dann mit dem Problem dasteht, das Problem mit dem Finanzamt. Und ich wäre jetzt, glaube ich, ungern in der Situation dann.
Ja, das stimmt. Das ist keine gemeinsame Aktion. Am Ende bist du dann vereinzelt, ja. Aber es gibt andere Ideen für Abrüstungskampagnen von unten. Und eine davon wollen wir uns heute noch genauer anschauen. Aber wir werfen gleich auch noch einen Blick auf den Stand der Abrüstung insgesamt. Eigentlich ist das ja ein Thema, bei dem man tiefe Depressionen kriegen kann. In den letzten Jahren wurde ein Abrüstungsabkommen nach dem anderen aufgekündigt.
Gut, dann lass uns doch mit einer Mutmachgeschichte anfangen. Ich weiß, Jan, du hast viele Jahre zur Abrüstung gearbeitet und du wirst uns nachher noch einige sehr ernüchternde Fakten erzählen. Aber wir haben auch ein paar positive Geschichten mitgebracht. Denn gerade weil die staatlichen Abrüstungsbemühungen so zäh und so langsam und so begrenzt sind, hat es in den letzten Jahren immer wieder Versuche gegeben, Abrüstung von unten zu organisieren. Und das ziemlich erfolgreich.
Ja, bis zum Ende des Kalten Krieges, also so Anfang der 1990er Jahre, war Abrüstung ja vor allem eine Sache zwischen Moskau und Washington. Das war der Kalte Krieg, die beiden Großmächte, die haben es unter sich ausgedealt. Und Sicherheitspolitik war praktisch in allen Ländern völlig allein in der Domäne der Staatsgewalt. Also als Zivilgesellschaft, als Nichtregierungsorganisation hatte man da kaum was zu melden. Ich weiß noch, als ich das erste Mal bei so einer Abrüstungsverhandlung war, ich glaube 1999 in Genf war ich, da gab es Biowaffenverhandlungen, da sind die Diplomaten und Diplomatinnen rein, Tür zu, und ich saß dann ganz alleine vor dieser verschlossenen Tür, und im Raum gegenüber, da im UN-Gebäude, da waren gerade Umweltverhandlungen, da waren hunderte von NGOs mit dabei, die konnten sich einmischen, die konnten Reden halten und so. Also Sicherheitspolitik hatte damals noch sehr viel Nachholbedarf, was zivilgesellschaftliche Beteiligung angeht.
Ja, aber dann kam die Landminenkampagne, gestartet von einigen Nichtregierungsorganisationen und am Ende ein totaler globaler Erfolg.
Ja, darüber haben wir mit Anne Jung gesprochen, die seit 25 Jahren bei Medico International in Frankfurt arbeitet. Und ich muss sagen, Medico ist für mich eine der spannendsten Menschenrechtsorganisationen in Deutschland, denn sie schaffen es eigentlich ganz oft, so diese konkrete humanitäre Hilfe vor Ort mit einer politischen Arbeit zu verbinden. Anne Jung nannte das, Hilfe allein reicht nicht aus, man muss auch die Verhältnisse ändern.
Ja, und so ging es bei Ihnen auch mit den Landminen. In Ländern wie Angola oder Kambodscha stieß Medico regelmäßig auf die grausamen Folgen der Landminen. Selbst wenn der Krieg schon lange vorbei war, lagen die Minen immer noch auf Feldern, auf den Wegen. Eine gut versteckte, ständig lauernde, tödliche Gefahr. Wir haben Anne Jung gefragt, wie es damals denn anfing mit der Landminenkampagne.
Naja, es war tatsächlich so, dass anfänglich die Idee, die wirklich stark auch getragen war von dem damaligen Geschäftsführer Thomas Gebauer, dass die selbst auch bei uns im Büro auf ziemlich viel Skepsis gestoßen ist. Weil halt klar war, das ist irgendwie weit weg. Niemand hier kann mit dem Thema was anfangen. Was soll das überhaupt sein? Landminen. Also, dass man gesagt hat, für eine gute Kampagne muss man immer so ein Gefühl haben, so wie bei Atomkraft, ja, selber irgendwie auch bedroht zu sein oder dass das irgendwie was mit dem eigenen Leben zu tun hat. Und das war da ja wirklich überhaupt nicht der Fall. Es war dann klar, wenn so eine Kampagne erfolgreich sein soll, muss sie von Anfang an global gedacht werden. Das nützt überhaupt nichts, hier in Deutschland anzufangen und zu gucken, ne, dass man irgendwie mit irgendwelchen Straßenaktionen sagt, hier, da gibt's ein Problem irgendwo weit weg in Ländern, die ihr wahrscheinlich noch nicht mal vom Namen kennt, sondern es wurde von Anfang an global aufgesetzt. Und dann war es so, dass ein wichtiger Faktor dazu trat, dass es einen Akteur gab, eine Organisation aus den USA, die Vietnam Veterans of America Foundation, hört sich grässlich an für die Zuhörenden, aber es ist eine Organisation, die nach dem Vietnamkrieg beschlossen hat, überall da Projekte zu machen, wo die USA Schaden angerichtet haben, die gegründet wurde sozusagen von linken, progressiven Veteranen und damit gleichsam zu einer der verhasstesten Organisationen in Amerika avanciert. Ja, das muss man sich so vor Augen führen. Und die haben eben gearbeitet, unter anderem in Angola, aber eben auch in vielen anderen Ländern, die halt wahnsinnig im Alltag unter Landminen leiden. Und die haben das dann zusammen mit Aktivisten, die es auch zu der Zeit schon gegeben hat, aus Ländern wie Kambodscha und so weiter, gemeinsam aufgesetzt und ist auch gleich sehr, soll ich sagen, also für alle, die was so mit Kampagnenarbeit zu tun haben, auch gleich sehr professionell gedacht.
Ja, die Strategie zielte dann ganz klar auf die Politik. Die Kampagne hat versucht, Politikerinnen zu gewinnen, die mit richtig Herzblut sich für ein Landminenverbot einsetzen. Und das gelang auch. Und Herr Jung sagte, sogar parteiübergreifend bis in die CDU hinein gab es Abgeordnete, die das Landminenverbot zu ihrer eigenen Sache gemacht haben.
Aber die Kampagne zielte nicht nur auf die Politik, sondern war auch sehr breit angelegt. Auch kirchliche Gruppen waren dabei, viele Einzelpersonen wollten sich engagieren. Und dazu meint Anne Jung.
Wir haben damals, muss man wirklich sagen, groß gedacht. Ja, also es gab eine Künstlergruppe Fura del Baus, die kennen vielleicht einige, die sind inzwischen wirklich weltberühmt, damals noch nicht. Da gab es Kontakte hin und die haben einen riesigen Sattelschlepper umgebaut. Der war seitlich offen und da liefen dann Filme, zum Teil auch künstlerisch verfremdet, und drumherum konnte man dann eben Infomaterial auslegen und so weiter. Und dieser Sattelschlepper ist monatelang durch Deutschland getourt. Und da gab es immer Gruppen, kirchliche Gruppen, Friedensgruppen, Leute, die eben klassisch aus dem Bereich von Abrüstung kommen, eben aus der Friedensbewegung stammten und so weiter, die so eine Art Patenschaften übernommen hatten in den Innenstädten und dann eben diesen Sattelschlepper mitbetreut haben, zusammen dann eben mit Kolleginnen und Kollegen von Medico und anderen Organisationen. Es gab einen Tatort beispielsweise, ja, zum Thema Landminen, ja. So, und da gab es natürlich wahnsinnig viele Nachfragen, ja, und die Tatortkommissare haben das zu ihrer Sache gemacht und die konnten da wirklich auch substanziell mal ein paar Sätze zu sprechen, ja, was das Türkische ist an diesen Waffen. Und das heißt also, es war nicht nur Lady Diana, das ist vielleicht ein Bild, das Menschen von einer etwas älteren Generation, die Jüngeren werden das nicht mehr wissen, vor ihrem geistigen Auge haben, was auch eine Bedeutung hatte. Ja, die Prinzessin steht in Angola mit einer Bleiweste mitten in einem Minenfeld.
Lady Di im Minenfeld. Ich meine, nur mal kurz zur Erinnerung, 1997, also ganz kurz vor ihrem Tod, war Lady Diana in Angola zu Besuch und hat sich dann so richtig als politische Aktion gegen Landminen mit einer schusssicheren Weste in so ein Minenfeld gestellt. Ich habe das nochmal gegoogelt und mir das Bild angeschaut. Das sieht schon echt cool aus. Ich meine, und damals war Lady Di ja die absolute Pop-Ikone. Mit so einem Bild, ich meine, da kommst du auch wirklich ins Wartezimmer bei der letzten Ärztin im letzten Dorf der Republik, weißt du? Damit kommen wir richtig raus aus so einer politischen Blase und rein in die Breite der Gesellschaft. Damit war damals die Kritik an den Landminen und die Forderung nach einem Verbot überhaupt nicht mehr wegzudrücken aus der Politik.
Ja, voll. Und ich finde das auch eine richtig gute Idee. Und genau sowas bräuchten wir doch heute auch wieder, oder? Also so eine spannende Frage eigentlich. Wen könnte man heute ins Minenfeld stellen? Irgendwie Taylor Swift, die Kardashians. Also ich meine, die hätten ja auch eine ziemlich große Reichweite heute. Da würde das Bild dann auch super viral gehen. Schreibt ihr uns doch auch vielleicht mal, wer heute die Rolle von Lady Di als Ikone der Abrüstung übernehmen könnte. Wir sind da richtig gespannt, auf was für Ideen ihr noch kommt.
Na gut, am Ende war die Landminenkampagne dann wirklich erfolgreich, nachdem es aus der Zivilgesellschaft in ganz vielen Ländern ordentlich Druck gegeben hat, beschlossen dann 1997 über 100 Länder ein globales Verbot von Antipersonenminen. Auch wenn die ganz großen Blockierer, die USA, Russland und China, das Abkommen nicht unterzeichnet haben, es wirkt. Und zwar ganz real, in der wirklichen Welt, wie Anne Jung betont.
Und das hat irgendwann dazu geführt, im Laufe von Jahren, dass sich zumindest das Verhältnis umgedreht hat, dass weniger Minen neu verlegt wurden, als Minen geräumt wurden.
Gut, und das war der Mutmacher zur Einstimmung aufs Thema. Ich muss ja ehrlich sagen, das war alles schon so vor meiner Zeit und ich kannte auch vieles davon nicht wirklich. Das Landminenthema, das hatte ich aber schon in den 90er Jahren mitbekommen, als im Nachbarhaus eine geflüchtete Familie aus Jugoslawien eingezogen war. Eins der Kinder hatte durch eine Mine eine ganz schwere Verletzung am Bein. Und das hat sich bei mir damals sehr eingeprägt. Und ich finde es wirklich erleichternd, dass Landminen heute rückläufig sind und die Kampagne so erfolgreich war. Aber wenn es damals geklappt hat, dann frage ich mich so ein bisschen, warum nicht wieder?
Ja, tatsächlich, das hat sogar noch ein paar Mal geklappt. Wir haben auch noch ein weiteres schönes Beispiel für Abrüstung von unten mitgebracht, aber das kommt dann am Schluss. Diese Abrüstung von unten braucht es auch, weil staatliche Abrüstung krankt an einem ganz zentralen Problem. Das, was das Militär gerade braucht, was aus ihrer Sicht unverzichtbar ist, das wird nicht abgerüstet. Wenn man mal zurückschaut in die Geschichte der Abrüstung, dann muss man ganz nüchtern feststellen, dass vor allem drei Kategorien von Waffen abgerüstet wurden. Was man nicht mehr braucht, was es noch nicht gibt oder was man selbst nicht hat.
Ja, und das hört sich ja für mich direkt nach dem geringsten Aufwand für die Staaten an. Gespart wird, was man nicht mehr braucht, was es noch nicht gibt oder was man selbst nicht hat. Hört sich ja fast ein bisschen an wie Aussortieren mit Marie Kondo. und Waffen jeglicher Art auszusortieren, scheint ja erstmal ein vernünftiger Plan, auch wenn bei mir so ein bisschen der Zweifel bleibt, ob dann genug wegkommt bzw. nicht angeschafft wird. Wenn das so läuft wie bei mir beim Aussortieren, bin ich da ein bisschen skeptisch. Jan, magst du mal erklären, wie klappt Abrüstung, wenn man das Zeug eh nicht mehr braucht und wie sinnvoll ist es denn dann noch?
Erstmal ganz kurz, wer ist Marie Kondo? Ich bin noch schlechter in Popkultur als du, glaube ich.
Na, das ist so eine sehr bekannte Frau, die der ganzen Welt über Netflix beigebracht hat, wie man aussortiert und Ordnung hält und wie man minimalistisch leben sollte, ne? Und wenn ich mir jetzt überlege, die Staaten sollten quasi minimalistisch leben mit Waffen, dann fällt mir das so ein bisschen ein im Vergleich zu den Privathaushalten.
Gut, bei den Waffen sollte sie mal weitermachen. Also, was man nicht mehr braucht, wieso sollte man abrüsten, was man nicht mehr braucht? Dafür ist das Biowaffenverbot von 1969 ein super Beispiel. Damals war der US-Präsident Nixon ein echter Kriegstreiber, muss man sagen, aber der hat dann einseitig auf Biowaffen verzichtet. Es hat einen relativ einfachen Grund, die Amerikaner hatten damals Atomwaffen. Kaum jemand anders, also die bekannten vier anderen, Russland, China, Frankreich, England, hatte die, weil Atomwaffen doch wahnsinnig aufwendig und kompliziert sind, während Biowaffen einfach und billig sind. Und damit war das weltweite Biowaffenverbot für die Amerikaner ein richtig kluger Schachzug. Eine potenzielle Bedrohung durch Biowaffen wurde aus dem Weg geräumt, ohne die Kampffähigkeit des eigenen Militärs richtig einzuschränken, denn die hatten ja Atomwaffen. So und nur so konnte die biologische Abrüstung damals auf den Weg gebracht werden. Die Amerikaner haben das abgerüstet, was sie kaum noch brauchten, weil sie Atomwaffen hatten.
Also Abrüstung von biologischen Waffen hört sich ja auf jeden Fall erstmal sinnvoll an. Aber mal ganz ehrlich, mir stellt sich da schon so ein bisschen die Frage, wenn man eine Waffe eh nicht mehr braucht, braucht es dann überhaupt diese Abrüstung?
Naja, die USA brauchten die Waffe nicht mehr. Sie hatten die Atomwaffe. Und dann haben sie durch ihren einseitigen Verzicht einen Rahmen gesetzt und international ganz stark Druck gemacht auf ein globales Verbot. Und das haben sie dann auch durchgesetzt. 1972 war es soweit mit der Biowaffenkonvention. Und es ist auf jeden Fall ein ganz, ganz großer historischer Fortschritt. Denn ohne die Biowaffenkonvention wären biologische Waffen in heutigen Kriegen wahrscheinlich grauenvoller Alltag. Niemand wäre mehr sicher vor menschengemachten Krankheitserregern, die würden regelmäßig eingesetzt werden. Aber die Biowaffenkonvention, dieses totale Verbot, hat eine so starke Norm gesetzt, dass heute, glaube ich, kein einziges Land mehr biologische Waffen einsetzen könnte, ohne gleich komplett geächtet zu werden in der ganzen Welt. Und das ist gut so. Völlig egal, wie berechnend damals diese machtpolitischen Überlegungen der USA waren. Und ich finde auch, das muss man auch dazu sagen, die Erkenntnis, dass Abrüstung meistens nur bei Waffen stattfindet, die nicht mehr gebraucht werden, die muss gar nicht lähmend sein, sondern man kann das prinzipiell nutzen, um weitere Waffen zu verbieten. Es gibt ein sehr schönes Beispiel aus der Geschichte der Atomwaffen. Ich vermute mal, dass einige, die jetzt zuhören, auch diesen Film Oppenheimer gesehen haben. Ich fand den auch ziemlich gut. Und da in dem Film ist ja schon angelegt, dass direkt nach dem Zweiten Weltkrieg, nach der Entwicklung der Atombombe, nach den beiden Abwürfen über Hiroshima und Nagasaki, weltweit eine richtig starke Bewegung gegen Atomwaffen entstanden ist. Auch mit angeschoben von diesen Atomphysikern. Aber ein totales Verbot war nicht durchsetzbar, weil die fünf Länder, die die Bombe hatten, USA, Sowjetunion, China, Frankreich und die Briten, die wollten die natürlich nicht aus der Hand geben. Sie wollten auf gar keinen Fall eine Beschränkung. Sie rüsteten wie besessen gegeneinander auf. Und bald gab es so viele Atomwaffen, dass die Menschheit sich wahrscheinlich hundertfach hätte vernichten können. Bis dann der ABM-Vertrag kam. ABM steht für Anti-Ballistic Missile Treaty, also Vertrag zur Kontrolle von Raketenabwehrsystemen. Und das kam so. In den 60er Jahren hatten sowohl die Amis als auch die Sowjets, die Russen, neue Raketen entwickelt, die heranfliegende Atomraketen hätten abfangen können. So, und jetzt war klar, ich kann jetzt grenzenlos weiter aufrüsten. Baust du 10 Abwehrsysteme, muss ich 100 Atomwaffen bauen. Baust du 100 Atomwaffen, baue ich 1000 Abwehrsysteme und so weiter. Und es war eine nach oben hin offene, endlose Spirale mit immer mehr Atomwaffen, immer größerem Fehlerrisiko. Und das wollten beide Seiten nicht. Und deswegen haben sie sich 1972 darauf geeinigt, dass jede Seite nur 2 solcher Abwehrsysteme installieren durfte. Und sobald das entschieden war, konnte dann auch die Zahl der Atomwaffen reduziert werden, weil eben, ja, dann reichten auch ein paar Dutzend, um das gegnerische Land komplett zu vernichten, bräuchte keine tausenden Atombomben mehr. Also ohne den ABM-Vertrag wäre die Begrenzung der Atomwaffen später nicht möglich gewesen. Und ich finde, das ist eine gute Blaupause für künftige Abrüstung. Durch eine Rüstungsbeschränkung verändere ich die Rahmenbedingungen so, dass Abrüstung plötzlich möglich wird, weil du viele Waffen nicht mehr brauchst.
Ja, ist ja auch irre, wenn man sich überlegt, man kommt da in so eine Aufrüstungsspirale mit diesen Abwehrsystemen und den Atombomben, wie du es gerade erklärt hast, wie viel Geld da einfach auch drauf geht, dass man einfach auch für, sage ich mal, sinnvollere Dinge ausgeben kann, als sich da gegenseitig in so einen Wettbewerb zu setzen. Für eine Eventualität und man sowieso weiß, wenn diese Atomwaffen wirklich im Einsatz kommen, sind wir sowieso alle irgendwie am Ende. Ja, Jan, dann lass doch mal noch zum nächsten Punkt kommen. Was heißt denn jetzt abrüsten, was es noch gar nicht gibt?
Ja, da geht es um Waffensysteme, die man sich schon ausdenkt, an denen man vielleicht auch forscht, aber die nicht existieren. Und eigentlich fing die gesamte atomare Abrüstung auch so an. Es gab ja diesen totalen Druck, wie gesagt, nach Oppenheimer und so weiter, auf atomare Abrüstung. Das wollten die Länder nicht, aber irgendwas mussten die beiden Großen tun, um die ganze Kritik ruhig zu stellen. Und deswegen haben die Amis und die Sowjets damals 1967 als erstes das Verbot von Atomwaffen im Weltall vereinbart. Damals gab es schon die ersten Satelliten im All, das war ja 2 Jahre vor der Mondlandung, es gab auch schon Interkontinentalraketen, aber eine feste Stationierung von Atomraketen im All oder sogar der Bau von Militärbasen auf dem Mond oder sowas war technisch noch überhaupt nicht möglich und deswegen war ein Verbot für die USA und die UdSSR damals total leicht, verbieten, was wir eh noch nicht haben. So, und aus diesen Erfahrungen aber, dass man in die Zukunft denkt, was könnte in 10, 20 Jahren kommen, und das eventuell frühzeitig zu verbieten, daraus ist später ein Konzept entstanden, das nennt sich präventive Rüstungskontrolle. Die schauen sich halt die aktuellen Rüstungsdynamiken an, die gucken sich neue Technologie an und versuchen dann vorherzusagen, was gibt's an Waffensystemen, die wir verhindern müssen. Und ein ganz aktuelles Beispiel dafür sind die vollautonomen Waffen. Also vollautonom sind Waffensysteme, die ganz allein die Entscheidung über Leben oder Tod treffen. Also wenn sie anhand ihrer Programmierung einen Menschen als mögliche Gefahr oder als Gegner einstufen, dann schießen diese Systeme, ohne dass überhaupt noch ein Mensch eine letzte Entscheidung da fällt. Das nennt sich autonomes Waffensystem. Ich finde, im Englischen kommt viel deutlicher zum Ausdruck, worum es da eigentlich geht. Killer Robots.
Ja, und das zu verbieten, macht ja nun wirklich Sinn. Ich meine, ich habe da immer diese Science-Fiction-Bilder im Kopf, wo die Roboter dann anfangen, die Menschheit umzubringen und die Weltherrschaft irgendwie an sich reißen wollen.
Ja, und das ist ja kein Quatsch. Ich meine, das sind ja ernsthafte ethische Fragen, die selbst die Bundesregierung umtreiben. Die hat sich auch lange für eine Ächtung solcher autonomen Waffen eingesetzt. Vor 10 Jahren begannen dann tatsächlich Verhandlungen dazu in Genf. Und damals waren solche Systeme noch überhaupt nicht einsatzreif. Also das wäre genau wieder das gewesen, Waffen verbieten, die es noch nicht gibt. Das könnte klappen.
Und sind die jetzt verboten, diese Killer-Robots?
Nee, und ich befürchte ehrlich gesagt, es wird nicht dazu kommen. Noch laufen die Gespräche zwar, aber mein Eindruck ist, es wurde der richtige Zeitpunkt verpasst. Denn mittlerweile sind die technischen Möglichkeiten so weit, dass die Militärs Begehrlichkeiten anmelden. Und allen voran sind es mal wieder die USA und Russland, die beide kein völkerrechtliches Abkommen wollen, sondern höchstens so eine Art Selbstverpflichtung. Und Selbstverpflichtungen, die wirken in der Regel gar nicht. Rückblickend muss man sagen, dass es 2014 ein richtig guter und vorausschauender Schritt war, so ein Abkommen anzustreben und die Gespräche in Genf zu beginnen. Aber wie bei allen anderen Waffensystemen gilt auch hier, wenn das Militär bestimmte Waffen seiner Einschätzung nach braucht oder fast schon hat, dann wird es ganz schwer mit der Abrüstung.
Ja, aber das ist ja wirklich frustrierend zu hören, dass es diese schlimmen Waffen hätten unter Umständen vermieden werden können, wenn man quasi früher angefangen hätte, sich damit intensiver auseinanderzusetzen. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, das ist mein Eindruck. Oder wenn es nicht 10 Jahre gedauert hätte. Ich meine, das Problem war 2014 klar, dann setzt man sich in Genf zusammen. Man hätte sich auch ein bisschen am Riemen reißen können, um nach 2, 3 Jahren sowas zu verabschieden. Aber dann hat sich das in die Länge gezogen und ich glaube, also vielleicht bin ich da zu pessimistisch, aber ich glaube, das ist zu spät.
Wow, und was könnte das dann für Auswirkungen deiner Meinung nach noch haben? Weil das ist ja eigentlich schon beängstigend.
Ja, ich glaube, es wird denn diese vollautonomen Waffen geben. Das wird so ein langsamer Schritt für Schritt sein. Weißt du, erst werden das Drohnen sein, wo ganz am Ende immer noch irgendwo ein Mensch auf den Knopf drücken muss. Und irgendwann haben sie dann aber die Software so weit, dass sie sagen, nee, die Drohne erkennt alleine, ob das ein Taliban ist. Und eh dann jemand irgendwo in Kalifornien auf den Knopf drückt, ist es viel schneller und sicherer, wenn der Apparat das alleine entscheidet. Und ich glaube, wir werden diesen Übergang gar nicht mitkriegen, aber das Töten wird damit natürlich noch enthemmter.
Ja, das sind wirklich sehr düstere Aussichten und ja, eigentlich sind wir auch schon relativ nah dran, wenn du es gerade sagst, ne, mit den Drohnen, über die wir auch schon öfters in unserem Podcast hier gesprochen haben. Gut, dann lass uns mal noch zu deinem letzten Punkt kommen. Abrüsten, was man selbst nicht hat. Also Waffen für diejenigen Länder erlauben, die sie schon haben und für alle anderen verbieten. Hört sich erstmal absurd an und da fragt man sich ja schon, wer lässt sich auf so einen schlechten Deal eigentlich ein?
Ja, ich glaube, es sind über 180 Länder. Hört sich absurd an, aber ist echt Realität. Und zwar ausgerechnet wieder bei den Atomwaffen. Wieder ein Blick zurück in die 60er Jahre, Oppenheimer, das hatten wir alles. Der Druck war so groß auf die Abrüstung einerseits. Andererseits wollten die 5 Atommächte nicht abrüsten. Ein totales Verbot war also nicht möglich. Andererseits wollten alle verhindern, dass jeder noch so kleine Staat plötzlich anfängt, sich eine Atombombe zu bauen, denn dann hätte ja jeder noch so kleine Konflikt auch in einem Atomkrieg enden können. Das sollte verhindert werden. Und in dieser Situation kam es zu dem legendären Nichtverbreitungsvertrag NVV. Und der hat die Interessen dieser verschiedenen Seiten auf 3 Weisen berücksichtigt. Erstens verpflichteten sich alle 5 Atommächte auf das langfristige Ziel einer atomaren Abrüstung. Zweitens mussten alle anderen Länder auf die atomare Aufrüstung verzichten. Und drittens, und das war dann so das Zuckerbrot, wurde allen Ländern Unterstützung bei der friedlichen Nutzung der Atomkraft zugesagt. Finde ich ja auch schlecht, Atomkraftwerke, aber das ist eine andere Debatte. Aus Sicht der atomaren Abrüstung war das der Deal. Mehr war damals nicht drin. Und wer eine effektive Kontrolle von Atomwaffen wollte, der musste damals diesem Konzept eines exklusiven Clubs der 5 Atommächte zustimmen. Die Gefahr eines Atomkriegs war dann natürlich noch nicht vom Tisch, aber es gelang mit diesem Nichtverbreitungsvertrag, die Zahl der Atommächte relativ gering zu halten. Heute sind wir bei 9, also neben den 5, ne, die dürfen, gibt es noch die 4, die nicht dürfen, Indien, Pakistan, Israel und Nordkorea, auch die haben Atomwaffen. Und im Grunde genommen muss man sagen, so schlecht ich diesen Nichtverbreitungsvertrag finde, er hatte doch einen gewissen Erfolg. Wenn ich mir vorstelle, dass mittlerweile sonst 30, 40, 50 Länder Atombomben hätten, keine gute Idee.
Ja, ich würde schon sagen, einerseits ein ziemlich lamer Vertrag, in dem einige immer noch diese fürchterlichen Waffen haben dürfen. Andererseits gut, dass damit wenigstens verhindert werden konnte, dass jetzt jedes zweite Land auf der Welt Atomwaffen besitzt. Und damit machen wir jetzt hier erstmal einen Punkt dahinter und kommen erstmal zu unserer zweiten Erfolgsgeschichte der Abrüstung, nämlich dem Atomwaffenverbotsvertrag. Wie bei den Landminen ging auch hier die Initiative von unten aus und am Ende kam ein Vertrag heraus, 2017, der Atomwaffen einfach komplett verbietet, den Einsatz, den Besitz, die Stationierung und sogar die Drohung damit. 93 Staaten haben ihn mittlerweile unterzeichnet, die großen Atommächte natürlich nicht, Deutschland auch nicht. Trotzdem gilt dieses Abkommen als ein Meilenstein in der Abrüstungsgeschichte.
Ja, und auch hier braucht es wieder eine ganz, ganz kleine Nichtregierungsorganisation, die den Anstoß gegeben hat. Und auch hier gab es am Ende einen Friedensnobelpreis dafür, für ICAN, die internationale Kampagne für die Abschaffung aller Atomwaffen. Wir haben darüber mit Florian Eblenkamp gesprochen, aus dem Vorstand von ICAN Deutschland. Und auch ihn haben wir gefragt, wie es damals eigentlich alles anfing.
Ging eigentlich, so wie man sich eine Grassroot-Bewegung vorstellt, los. Also ICAN wurde 2007 gegründet in Australien. Einfach von normalen Menschen, die am Küchentisch saßen und sich dachten, sie müssen irgendwas machen, um diesem nuklearen Wahnsinn entgegenzutreten. Und waren dann sehr inspiriert von der Kampagne gegen Landminen, wo eben ein solches völkerrechtliches Verbot dann zur Illegitimität dieser Waffen geführt hat und dementsprechend auch dann zu einer sehr starken Abrüstungsdynamik.
Und da schließt sich natürlich gleich die Frage an, wie ich von einem Küchentisch in Australien in die Generalversammlung der Vereinten Nationen komme.
Ja, also sicher ein weiter Weg. Ich glaube, also ein großer Vorteil war, dass Atomwaffen ja nicht im luftleeren rechtlichen Raum bestehen. Ja, also es gibt ja zum Beispiel den Sperrvertrag, den Nichtverbreitungsvertrag, wie auch genannt wird, der sehr regelmäßig Konferenzen hat, wo seit mehreren Jahrzehnten jetzt eigentlich nichts mehr rauskommt, aber nichtsdestotrotz finden die Staaten dort, trifft sich dann auch Zivilgesellschaft, die dazu arbeitet. Ja, und dann gibt's halt diese 5-jährigen Review-Cycles des NPTs, wo ja eigentlich außer viel Schlaumschlägerei nichts herauskommt und sich Staaten nach 5 Jahren dann wieder so ein bisschen fassungslos anschauen, dass wieder nichts passiert ist. Also es war an der höchsten Zeit, dass dort mal wieder neue Dynamik reinkommt. Und dann hat der Atomwaffenverbotsvertrag oder diese ganze Diskussion um humanitäre Konsequenzen von Atomwaffen irgendwie eine Allianz geschaffen von Staaten, die sonst wahrscheinlich kaum zusammenarbeiten würden, aber die in diesem Punkt einfach eine sehr klare Haltung haben und dann sich darauf einigen können. Also es ist schon ein sehr spezieller Moment. Ja. Und dann haben sich mehrere Organisationen einfach zusammengetan und unter dem Namen ICAN, ja, wie so eine Art Koordinierungs-Videocall einmal im Monat gemacht.
Der Ausgangspunkt war eigentlich die Überprüfungskonferenz des Nichtverbreitungsvertrages im Jahre 2010. Ich war damals auch mit dabei und man konnte es überall spüren, dass alle Nicht-Atomwaffenstaaten echt die Nase voll hatten. 40 Jahre früher war ihnen ja dieser Nichtverbreitungsvertrag angedreht worden mit dem Versprechen, auch die 5 Großen rüsten ab. Und es wurde immer klarer, die tun gar nichts. Die haben 0,0 Interesse an Abrüstung und 2010 drohte dieser Nichtverbreitungsvertrag wirklich auseinanderzufallen.
Und der Punkt, über den eine neue Dynamik in die Diskussion kam, war der humanitäre Aspekt. Nicht über Sicherheit reden, sondern über die Opfer, über die Zerstörung. Auch das ist eine Anleihe an die Landminenkampagne. Auch da wurden immer die zivilen Opfer und das Leid in den Mittelpunkt gestellt. Darüber haben die Menschen sich dann mobilisiert. Und so war es auch hier. Länder, die keine Atomwaffen besitzen, aber in der Vergangenheit darunter leiden mussten, wurden zu den Champions der Verhandlungen um ein Atomwaffenverbot, wie Florian Epplemkamp sagte.
Ein Staat wie Kasachstan, wo die Sowjetunion halt Atomwaffen getestet hat, ist im traditionellen Atomwaffenregime natürlich eigentlich außen vor. Ja. Sie haben keine Atomwaffen, haben dementsprechend keine weiteren Forderungen, aber leiden natürlich in einem großen Teil ihrer Bevölkerung weiterhin unter den Folgen. Und warum sollte nicht ein Staat wie Kasachstan dann auch mitsprechen können, was eigentlich passiert mit Atomwaffen?
Ja, Jan, wir haben es ja am Anfang der Folge gehört, die Rüstungsspirale geht wieder richtig nach oben. Und gleichzeitig habe ich bisher auch so mitgenommen, eine Abrüstungsidee von unten hat schon unter Umständen Potenzial. Was fangen wir denn jetzt mit diesen Infos an?
Naja, für mich ist erstmal dieses Abrüstung muss von unten kommen. Also gerade in diesen Zeiten des Krieges, gerade in der Zeit der Aufrüstung, die Staaten haben da kein Interesse dran, die Rüstungsindustrie jubiliert, das müssen wir jetzt was von unten machen. Und es gibt da eine Idee, die finde ich schon seit Jahren ganz, ganz wunderbar und so einleuchtend. Und zwar heißt die Idee, was wäre, wenn alle Länder gleichzeitig ihren Militäretat um 10% absenken? So, dann kommt immer gleich, naja, würden die doch nie machen. Aber denk das mal zu Ende. Also, wenn Russland das auch macht, dann könnte die NATO das ja auch machen. Wenn die NATO das macht, könnte China das auch machen und so weiter und so fort. Das heißt, in allen Ländern wäre das sogar was für Konservative, die sagen, naja, wenn mein Gegner auch 10% abrüstet, mache ich das auch, weil wenn alle gleichzeitig absenken, dann bleibt die relative Sicherheit ja die gleiche. Und deswegen ist das so eine Idee, die seit Jahren immer wieder im öffentlichen Raum ist. Vor einigen Jahren gab es das als Kampagne, da haben, glaube ich, auch über 50 Nobelpreisträgerinnen unterzeichnet. Das poppt immer wieder auf und verschwindet dann wieder, weil sich niemand richtig dahinter klemmt. Und das ist eigentlich, wäre mein Ziel, dass es eine richtig globale Kampagne von unten gibt, die sagt, 10% für alle. Das heißt, alle Länder rüsten gleichzeitig um 10% ab. Und das Geld, was dabei frei wird, das sind über 200 Milliarden Dollar jedes Jahr. Ich meine, das kann dann wirklich für die Bekämpfung des Klimawandels, für soziale Sachen eingesetzt werden. Das wäre dann 10% für alle Menschen auf der Welt.
Ja, es hört sich ja super an und ich finde das richtig großartig, wenn das klappen könnte. Aber wer legt los damit?
Ja, tatsächlich hat die Rosa-Luxemburg-Stiftung gerade entschieden, da noch stärker aktiv zu werden. Wir hatten schon im letzten Jahr ein Treffen mit ein paar Organisationen hier in Deutschland und es gibt die Grundidee, es gibt schon einiges an Material und jetzt geht es darum, es auch zu machen und das nicht nur in Deutschland. Wir haben das ja gerade von Anne Jung gehört zur Landminenkampagne. Das funktioniert nur, wenn man das von Anfang an auch international denkt und das versuchen wir jetzt tatsächlich zu organisieren. Eine internationale Diskussion um diese 10%-Idee. Ich bin da ja ganz optimistisch. Das hat das Potenzial, eine größere Abrüstungsbewegung von unten zu werden und wenn das erstmal losgeht, wird es sich auch schnell verbreitern und dann werden auch viele andere Organisationen mitmachen. Aber wir als Rosa-Luxemburg-Stiftung legen erstmal los, woran geht.
Aber denkst du, dass die NATO, Russland, China da in der aktuellen geopolitischen Lage zustimmen würden?
Nö, so jetzt nicht. Das war bei den Landminen aber auch so. Ich meine, zu den Landminenverbot gab es jahrelang Verhandlungen in Genf, ist dann immer wieder gescheitert und keiner hat sich richtig hintergeklemmt. Erst als der Druck von unten so groß wurde, mussten die Staaten reagieren. Das ist, glaube ich, hier genauso. Im Moment ist fröhliches Geld ausgeben für das Militär. Rüstungsspirale dreht sich ununterbrochen. In dem Moment, wo aber in vielen Ländern der Welt irgendwie Menschen auf die Straße gehen und sagen, nee, wenn unsere Gegner auch 10% abrüsten, dann machen wir das auch. Und ein Land wie Deutschland könnte mal mit einseitig vorangehen. Und wenn da der Druck groß wird, kann ich mir vorstellen, dass plötzlich eine Dynamik reinkommt, die genauso funktionieren kann wie beim Landminenverbot oder wie beim Atomwaffenverbotsvertrag.
Ist ja schön, dass die Folge sich heute mit so positiven Aussichten auch so Stück für Stück dem Ende nähern kann, bei diesem doch sehr frustrierenden Thema aktuell.
Ich glaube auch, dass das funktionieren kann. Ich meine, ich sehe schon die Argumente, die dann kommen. Weißt du, wenn du sagst, alle müssen gleichzeitig abrüsten, dann kommt aber der Russe, der bedroht uns doch, wir müssen doch jetzt hier aufrüsten. Aber das einfache Argument ist, naja, Russland müsste ja auch mitmachen, sonst machen wir es nicht. Und dann höre ich häufiger auch in der Debatte, naja, die Bundeswehr hat doch nur Schrott, weißt du, die Hubschrauber nicht fliegen und all das, wo wir uns immer auf die Schenkel klopfen und die Bundeswehr auslachen. Da sage ich dann immer, ja, aber dann lass uns doch mal die Frage stellen, wofür brauchen wir denn die Bundeswehr? Ich finde nicht, dass die Bundeswehr im Ausland eingesetzt werden soll. Ich bin gegen die Auslandseinsätze. Da gibt es gute Argumente. Wir brauchen uns nur das Desaster von 20 Jahren Bundeswehr in Afghanistan anzugucken. Und wenn man auf diese Auslandseinsätze verzichtet, was meint ihr, wie viel Geld frei wird, den man dann ganz allein in die Landesverteidigung stecken könnte und locker 10% oder noch mehr einsparen könnte?
Ja, das ist ein wirklich sinnvoller Gedanken. Wenn ihr noch Feedback habt zu dieser Idee oder vielleicht euch auch was dazu einfällt oder vielleicht auch Organisationen einfallen, die sich da mal hinterklemmen könnten, dann schreibt uns da gerne eine E-Mail dazu. Das letzte Wort soll heute Anne Jung haben, denn darum geht es ja jetzt und immer wieder.
Also ich glaube, erstmal ist es total gut, dass überhaupt mal auch auf die Erfolge politischer Arbeit zu blicken. Ja, wir sind ja im Moment in einer sehr schwierigen politischen Konstellation, wo es, glaube ich, ganz schlecht ist, immer nur auf das zu gucken, was wir gerade nicht so hinkriegen, was wir nicht durchsetzen können, auch was wir verlieren. Und immer wieder auch solche Kampagnen in den Blick zu nehmen, um zu gucken, wie hat man das gemacht? Um zu gucken, wie kann man das auch auf andere politische Kämpfe übertragen, ja? Und sich dieser Macht auch bewusst zu sein, die man dann hat von unten.
Ja, schön, da geht mir doch das Herz auf. Ja, Linda, was nehmen wir mit?
Sich der Macht bewusst sein, die wir haben, das nehme ich jetzt heute erstmal mit. Und du, Jan, was nimmst du mit?
Ja, ich nehme diesen Küchentisch in Australien mit. Das ist eigentlich genau das, was du gerade gemeint hast oder Anne Jung. Egal, wo du bist, egal, wie viele wir sind, wir können es gewinnen. Und daraus ziehe ich meinen ziemlich ungebrochenen Optimismus auch, ja.
Ja, und ich nehme dann noch deine drei Miesepetrigkeiten mit. Dass Staaten nur abrüsten, was es nicht gibt, was sie nicht haben oder was sie nicht mehr brauchen. Sehr ernüchternd, aber es zeigt ja eben auch, dann muss man Abrüstung halt von unten organisieren und das kann auch funktionieren, wenn man sich jetzt zum Beispiel Landminenkampagne oder das Atomwaffenverbot anschaut.
Nee, und als zweites Ding, was ich mitnehme, ich weiß jetzt endlich, wer Marie Kondo ist. Ja, an dieser Stelle will ich euch unbedingt auf das neue Dossier auf der Website der Rosa-Luxemburg-Stiftung hinweisen. Das heißt, die Waffen nieder. Aus Anlass der aktuellen SIPRI-Zahlen haben wir da einiges an spannendem Material zusammengestellt. Wir haben da eine schöne Kurzstudie zur globalen Aufrüstung mit den tollen Grafiken, die wir am Anfang schon erwähnt hatten. Eine zweite Kurzstudie befasst sich mit dem Stand der Abrüstung und den Möglichkeiten der Abrüstung von unten. Im Grunde genommen auch das, was wir hier heute im Podcast hatten. Außerdem gibt es dann noch eine Auswertung der aktuellen SIPRI-Zahlen, nochmal zum Nachlesen und mit allen Detailzahlen, die wir heute so ein bisschen rausgelassen haben, weil im Hören kommt Zahlen nicht so gut. Und dann gibt es noch ein schönes Argumenteheft mit dem Titel Jenseits des Krieges, in dem wir so einige Mythen rund um Krieg und Aufrüstung mal ein bisschen auseinandergenommen haben. Und dann findet ihr in dem Dossier auch noch unseren neuen Atlas der Abrüstung mit vielen spannenden Hintergründen zu Auf- und Abrüstung. Also viel Lesestoff diesmal. Schaut mal rein.
Okay, Jan, jetzt kommen wir ganz zum Ende der Folge und da würde ich dich gerne fragen, hast du uns heute wieder eine Anekdote mitgebracht? Wo hast du dich diesmal umgetrieben?
Naja, ich habe ja schon erzählt von meinem ersten Besuch bei der Abrüstung, bei den Biowaffenverhandlungen in Genf im Palais des Nations, dem Sitz der Vereinten Nationen in Genf. Also das Erste, was mir da ins Auge sprang, ist, ich kam da hin, war zum ersten Mal da und direkt vor dem Gebäude der Vereinten Nationen steht ein riesiger Stuhl mit drei Beinen. Der ist, glaube ich, echt 8 Meter hoch, 10 Meter hoch oder so. Und das mit den drei Beinen, da weißt du sofort, was gemeint ist. Die Landminen, die das Beinwerk wegsprengen, also ein Denkmal gegen die Landminen. Das hat mich damals schon sehr, sehr beeindruckt. Und dann eigentlich noch kurz eine Anekdote. Ich weiß nicht, ob du eine Vorstellung hast, wie solche Abrüstungsverhandlungen überhaupt ablaufen.
Nicht so richtig.
Da gibt es dann die ersten Gespräche. Es ist echt super geil. Ich habe das damals ja auch zum ersten Mal gesehen und wusste erst gar nicht, wo ich bin. Weil da gibt es ein Gespräch, dann gibt es einen ersten Entwurf für so ein Abkommen. Und dann sagen ja alle Länder in diesen Verhandlungen immer was, irgendwie wahnsinnig langweilig, und machen Vorschläge. Und all diese Vorschläge werden festgehalten, und zwar als Klammertext. Es gibt einen Klammertext, in dem alles, was Leute vorgeschlagen haben, was noch nicht von allen zugestimmt wurde, wird dann in Klammern gesetzt. Und du hast dann wirklich einen Text, der ist hunderte Seiten lang mit, das waren tausende von Klammern, und alle diesen Klammern müssen am Ende ja weg. Das heißt, die Länder müssen sich darauf einigen, also was weiß ich, dann machen sie Vorschläge irgendwie 1 Monat, 2 Monate, 3 Monate, 5 Monate. Da steht alles in Klammern und die müssen sich auf irgendeine Zahl dann einigen. Und das bei jedem einzelnen Punkt ein wahnsinnig mühsamer Prozess, der natürlich nicht in diesen formalen Prozessen stattfindet, sondern immer denn hinter geschlossenen Türen, morgens um 7 das erste Treffen der EU mit der Afrikanischen Union und, und. Also fand ich schon sehr, sehr spannend, wie diese Verhandlungen ablaufen. Ich habe da viel bei gelernt, aber es ist anstrengend.
Wie viel Kaffee braucht man, dass man so einen Tag durchhält?
Ja, das war der Moment, wo ich schon aufgehört habe, tagsüber Kaffee zu trinken, weil du bei solchen Verhandlungen sonst, glaube ich, völlig nur noch aufs Beat bist. Ich trinke mittlerweile tatsächlich nur noch morgens Kaffee, sonst hältst du solche Verhandlungen nicht durch.
Ach Gott, ja. Danke, Jan, für diese Einblicke. Ich glaube, das finden viele Leute interessant, weil ja nur die wenigsten die Chance hatten, mal bei sowas teilzunehmen. Wir freuen uns wie immer sehr über Feedback und nicht vergessen, lasst uns gerne überall 5 Sterne da oder ein Abo, das hilft uns unglaublich weiter für unsere Verbreitung. Für Feedback erreicht ihr uns per E-Mail unter disarm@rosalux.org. Jan findet ihr bei Blue Sky als Van Aken in einem Wort und mich bei Insta, Twitter und Blue Sky als Linda Peikert in einem Wort. Und wenn ihr Themenideen oder Fragen habt, was ihr schon immer wissen wolltet, so rund um Frieden, Abrüstung und Konfliktlösung, dann schreibt uns gerne. Wir freuen uns auf eure Nachrichten.
Danke fürs Zuhören.
Danke, tschüss.